So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sell Like Alex Podcast bei SalesX. Ist geistkrank. Wir haben schon mittlerweile die 33. Folge, die wir aufnehmen. Freut mich natürlich sehr. Ich habe auch gehört, der Podcast kommt sehr, sehr gut an. Ich kriege immer super viele Feedbacks von Leuten, die sagen, ist mega geil, dass ihnen das weitergeholfen hat. Das ist natürlich das Wichtigste. Und heute natürlich, ja, liebe Freunde, ich will ja, dass ihr alle im Sales gut closen könnt. Ich hoffe, irgendwann ist einer so kollant und sagt, ey, die ganzen Tipps haben mich so reich gemacht. Ich kaufe jetzt einfach 30 Sell Like Alex Tickets fürs nächste Jahr. Ja, ich weiß ja nicht, irgendwann muss ja Wertschätzung auch zurückkommen. Aber ich gebe euch halt einfach mal eine glasklare Struktur mit, wie ich der Meinung bin, wenn man wirklich die Geduld hat und die Zeit hat, dass man so Sales Calls wirklich ideal closen kann. Also eine klare Struktur, hands-on. Ich nutze es nicht so oft, ich habe es früher gemacht, wenn ich immer safe runterspielen wollte. Ich bin meistens immer sehr ungeduldig. Ich will die Leute eigentlich nach 20, 30 Minuten schon closen. Deswegen, bei mir geht es immer zack, zack, zack. Aber für Leute, die wirklich eine glasklare, fixe, sichere Struktur haben wollen, wie sie auf eine 90%ige Closing Rate kommen können, da habe ich ein Schema F für euch und das müsst ihr nutzen. Und das ist die Struktur für den Sales Call. Ich bin kein Freund davon, das komplett durchzuskripten, weil ich der Meinung bin, dass Skripte jetzt Wort für Wort keinen Sinn machen, weil es ein sehr individueller Prozess, es muss abgestimmt sein auf den Kunden. Aber es macht schon Sinn, gewisse Strukturen fix zu wahren in einem Verkaufsgespräch, damit das ganze Ding funktionieren kann. Also fangen wir von vorne an, ne? Intro, ja, das brauche ich nicht selber zu erklären. Wenn ihr den Sales Call startet, sagt ihr natürlich, hey, hallo, wie geht's Ihnen? Wie lief der Tag? Ihr wollt ein bisschen Smalltalk machen. Warum wollt ihr ein bisschen Smalltalk machen? Grundsätzlich, ja, um Rapport aufzubauen. Das heißt, ihr wollt ein bisschen Sympathie kreieren. Geht da auch gerne ein bisschen deeper rein. Macht gerne 5 bis 7 Minuten lang nur Smalltalk und nur Gemeinsamkeiten. Weil, wenn ihr mit den Leuten auf ein sehr, sehr gutes Rapport-Level kommt, wird es für euch grundsätzlich danach viel, viel einfacher sein, die Leute zu pitchen. Rapport ist eine Sache, die ist essentiell sehr wichtig. Die meisten Leute sagen nur, hey, alles klar, wollen wir direkt zum Punkt kommen? Los geht's. Völliger Nonsens. Redet gerne, wenn die Leute das zulassen. Das funktioniert bei allen Persönlichkeitstypen grundsätzlich sehr, sehr gut, außer bei pur roten Leuten. Redet gerne mit denen. 5 bis 7 Minuten lang über die Wetterlage, über die wirtschaftliche Situation. Fragt ihn, wie ihr Alltag lief. Fragt ihn etwas über Business aus. Stellt sehr persönliche und direkte, konkrete Fragen, ja. Hebt euch ein bisschen von der Masse ab, von dem 0815 Vertriebler, der sagt, ja, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Wunderbar, los geht's. Sondern geht ein bisschen tiefer rein. Ich frage die Leute gerne, hey, wie lange machst du das schon? Ja, was war der beste Moment, wenn ich Leute habe, die erfahrener sind? Ich habe letztens mit jemandem 30 Minuten lang telefoniert. Ich habe ihm 30 Minuten lang nur einen Rapport aufgebaut mit ihm. Am Ende hat er mir gesagt, Alex, ich weiß nicht, was du machst, aber auf jeden Fall will ich mit dir arbeiten. So, dann war der Pitch, hat eine viel andere Grundlage. Deswegen rede mit den Leuten, fragt sie über ihr Business aus, gerade wenn sie länger dabei sind, wenn ihr jetzt auf mittelständische Unternehmen geht, redet darüber aus, wie vielleicht die Mitarbeiter, die Personaler selber ja ins Unternehmen gekommen sind, wie sie darauf aufmerksam geworden sind, warum sie da arbeiten, was so die USPs sind ihrer Meinung nach. Versteht ihr? Also geht wirklich ernsthaft und aufrichtiges Interesse. Macht 5 bis 7 Minuten lang reines Rapportbuilding und reinen Smalltalk. Danach kommt schon der relevante Faktor, nämlich die Bedarfsanalyse. So, die meisten Leute machen in der Bedarfsanalyse folgenden Fehler. Die Bedarfsanalyse ist aufgeteilt in 3 relevante Dinge. Erstens wollt ihr zwischendurch eine Short Story mit einbauen. Das heißt, eine Short Story wäre wichtig zu sagen, hey, Tim, einfach mal kurz zu mir. Du weißt ja sicherlich auch aus dem letzten Gespräch, ich bin Alex, ich mache das. Meine Company hat sich auf den und dem Themenbereich spezialisiert und darum geht's ja auch heute. So, das ist die Short Story, ja, die kurze, kleine Zusammenfassung, was ihr macht, wer ihr seid, wie ihr genau arbeitet und was ihr am Ende des Tages erreichen wollt und was das Ziel für das Meeting ist und wie das dann im Detail ablaufen würde als Beispiel. So, der nächste Punkt ist jetzt, in der Bedarfsanalyse ist es wichtig, das zu unterteilen in 2 relevante Schlüsselfaktoren. Erstens, ihr müsst den Bedarf verstehen, ist logisch, ihr müsst ihn kennen. Und zweitens, der Kunde muss den Bedarf kennen. Okay, das heißt, ich habe euch ja in der letzten Folge ein Schema F genannt, wie ihr, deswegen habe ich das ein bisschen ausführlicher gemacht, die Folge, weil die ja darauf aufbaut, dass in dem Schema F, in der Bedarfsanalyse, ganz klar auch den Kunden widerspiegeln lässt, dass er selber ein Problem hat. Das heißt, ihr stellt A und B Testingfragen und fragt, läuft das oder das schlecht? Wie läuft das oder das? Als Beispiel, ja, warum ist die Stelle noch offen? Oder warum wird das Objekt noch nicht verkauft? Oder warum haben wir noch keinen Käufer gefunden für diese Immobilie als Beispiel? Angenommen, ihr macht Lead Gen für diese Zielgruppe. Haben wir nicht genügend Leads? Das heißt, generieren wir nicht genügend Anfragen oder haben wir genügend Anfragen, aber die Qualität der Anfragen passt nicht? Ja, nee, die Qualität passt nicht. Wir haben grundsätzlich 10, 15 Anfragen. Kunde gibt wieder, dass er ein Problem hat. Wichtig. Und in dem Moment, wo der Kunde das wiedergibt, gebe ich euch jetzt ein krankes Tool mit, nämlich das Mini-Pitches. Mini-Pitches sind Pitches, die in der Bedarfsanalyse drankommen. Weil Sales ist ja ein sehr impulsives Spiel. Das heißt, ihr wollt den Impuls aufbauen von den Leuten und quasi dafür sorgen, dass ihr den Impuls immer wieder aufrechterhalten könnt. Ja, das heißt, wenn der Impuls irgendwann so ist, dass die Kaufsignale entstehen, könnt ihr die Person ja closen. Ihr macht euch euer Leben einfacher, wenn ihr im Bedarfsanalyse schon minimale Pitches mit einbaut. Das heißt, wenn der Kunde immer wieder sagt, das und das Problem, als Beispiel eure A oder B Fragen ziehen und der Kunde sagt, ja, die Lead-Situation ist schlecht. Als Beispiel, ihr geht tiefer rein, stellt noch ein, zwei konkretere Fragen und dann macht ihr folgendermaßen, dann pitcht ihr kurz rein. Ja, wir hatten einen ähnlichen Case jetzt vor kurzem, XYZ GmbH, und dann erklärt ihr einfach ganz detailliert, kurz in zwei, drei Sätzen, was ihr in dem Case gemacht habt, um die Lead-Situation zu verbessern. Das heißt, ihr baut minimale Pitches ein über Case-Studies oder über sehr logische Argumentationsketten und erzählt den Leuten auch immer wieder, hey, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Okay, das heißt, ihr hält sie quasi auf Trab. Ihr schmeißt ihnen immer wieder so einen kleinen Nugget hin in der Bedarfsanalyse. Kann super gut ziehen, weil so kriegt ihr den Impuls sehr, 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 sehr schnell hoch in der Bedarfsanalyse. Und habt ihr dann, noch bevor ihr euren Pitch gesagt habt, müsst ihr so überlegen, euer Pitch knallt den Impuls ja nochmal anderweitig hoch. Das heißt, wenn der Impuls schon auf einem soliden Level ist und ihr schon vorher vielleicht ein, zwei Kaufsignale bekommt über diese Mini-Pitches, dann nochmal zu pitchen, ist eigentlich in der Regel so, dass die Leute direkt kaufen werden und dann safe, sehr, sehr safer close ist. Das heißt, ihr baut, wie gesagt, diese kleinen Mini-Pitches ein und fängt dann an, sobald ihr das Problembewusstsein gefunden habt, der Kunde zwei, dreimal erklärt hat, alles klar, das und das ist mein Problem, ja, und ihr ein bisschen gepitcht habt und gesagt habt, hey, das Problem haben wir bei einem Kunden XYZ folgendermaßen gelöst. Das heißt, ganz simpel aufgebaut. Bedarfsanalyse, dann A, B, Testingfragen, um den Kunden den Bedarf klarzumachen, sodass er selber wiedergibt, dass er ein Problem hat. Mini-Pitches über Case-Studies oder über logische Argumente, wie ihr das Problem lösen könnt. Und dann kommt der Frame erstmal, das heißt, den Entscheider-Frame in dem Sinne, testet ihr ein bisschen an, indem ihr dann fragt, hey, lieber Kunde, angenommen, wir kriegen das Problem heute gelöst, wäre das dann ein Grund für Sie, mit uns zu arbeiten? Das ist die einzige Art und Weise, wie ich Entscheider-Frames mache. Ich frage nicht am Anfang, hey, wollen wir heute eine Entscheidung treffen? Ich finde das ein völliger Nonsens oder völliger Bullshit, weil die Leute werden schon eine Entscheidung treffen, wenn ihr richtig vorqualifiziert habt, wenn ihr alle Parameter trifft. Okay, das heißt, wie gesagt, dann reframe und sagen, hey, angenommen, wir würden das Problem lösen. Grundsätzlicherweise wäre das dann für Sie ein Grund, mit uns zu arbeiten, als Beispiel. So, bam, er sagt ja. Okay, Bedarfsanalyse abgeschlossen. Das ist die Bedarfsanalyse. Das heißt, anstatt einfach dem irgendwelche random Fragen zu stellen, stellt ihr die Fragen, ihr findet das Problem heraus, ihr lässt ihm wiedergeben, was das Problem ist, baut kleine Pitches mit ein nochmal, wo ihr über Case Studies erklärt, wie ihr das Problem quasi gelöst habt oder wie ihr es lösen wollen würdet. Fragt ihn dann, ob wenn er herausfindet, dass ihr es lösen könntet bei ihm, ob das dann ein Grund wäre für ihn, quasi mit euch zu arbeiten. Danach wieder kurze Sektion, okay, verstehe, das ist das Problem aktuell, finde ich super, also so transparent sprechen. Ihr baut so ein bisschen auf, ja, redet nochmal ein bisschen Smalltalk, ein, zwei Minuten lang und dann fängt ihr an mit dem Pitch. Und wichtig ist jetzt bei dem Pitch, wenn ihr die Leute pitcht, baut einen Pitch, der individuell angepasst ist auf deren Probleme. Baut ihnen einen Step-für-Step-Plan, wie sie ihre Probleme genau lösen können. Und eine wichtige Sache, sorgt dafür, dass es so simpel gebaut ist, wie nur irgendwie geht. Je simpler euer Pitch ist, desto einfacher wird es sein, dass die Leute es kaufen werden. Wenn euer Pitch nicht simpel genug ist, dass ein Vierjähriger verstehen könnte, was ihr macht, dann ist euer Pitch grundsätzlich ein schlechter Pitch. Das heißt, ihr fangt super simpel an. Warum? Weil simple, klare Handlungen sorgen dafür, dass der Interessent es versteht, was ihr da macht. Wenn er versteht, was ihr da macht, kann er eher abschätzen, ob er es kaufen will oder nicht. Für die meisten Leute ist es eine Blacklux. Er erzählt, ja, wir machen Marketingmaßnahmen, haben sie Interesse daran, wir liefern ihnen 3 bis 5 qualifizierte Bewerber pro Tag. Blackbox, die Leute checken nicht, wie ihr es macht, warum es 3 bis 5 sind, warum sind es nicht 4 bis 6, warum sagst du, es sind 3 bis 5. Das sind alles Fragezeichen im Kopf, die ihn darüber nachdenken lassen, warum das so ist, anstatt darüber nachdenken zu lassen, warum die Zusammenarbeit mit euch relevant wäre. Versteht ihr? Das heißt, der Pitch muss wirklich ziehen und individuell angepasst sein. Nach dem Pitch, das heißt, der Pitch ist ja immer folgendermaßen aufgebaut. Ihr behauptet einen Schwerpunkt, den könnt ihr lösen. Ihr begründet, warum ihr den lösen könnt. Das ist jetzt in dem Fall euer Pitch. Und dann droppt ihr im besten Fall eine Case Study, wo ihr ab Onboarding bis, ey, wir haben die Ergebnisse erzielt, für die du dich jetzt gerade interessierst, ganz genau runterbricht, wie das konkret abgelaufen ist. Ganz im Detail. Ja, und baut im besten Fall super viele detailreiche Fraktionen ein oder Punkte ein, damit die Leute das euch abkaufen und das glaubwürdiger ist. So, diesen Pitch beendet ihr dann. Das heißt, der Pitch ist durch, ihr habt ausgiebig gepitcht, 5, 6, 7 Minuten lang und bezieht die Leute immer wieder so ein bisschen mit ein und sagt, ja, ist es verständlich, können Sie mir folgen, passt das, relevant für Sie, sehen Sie es ähnlich, holt sich halt immer wieder ein Go ein. So, entweder der Interessent fängt an, Kaufsignale zu stellen oder er stellt Kaufsignale nicht. Okay, wenn er anfängt, Kaufsignale zu erstellen, ganz simpel, ja, dann müsst ihr anfangen abzuwickeln. Das heißt, der Sales Call ist dann quasi in dem Moment zu Ende, in Anführungszeichen, und ihr müsst anfangen, Leute abzuwickeln. Abwickeln heißt, ihr müsst quasi mit ihnen schon anfangen, die Vertragsdetails zu verhandeln in dem Sinne. Was heißt verhandeln? Ihr sprecht darüber, okay, ihr müsst einmal to go haben, okay, wann startet es? Welche Leute beziehen wir mit ein? Wie zahlt ihr das? Wann geht's los? Wann sollen wir die ersten Ergebnisse liefern? Als Beispiel, Wenn jemand zu mir sagt, ja Alex, wie läuft das konkret ab oder wie kann ich es zahlen? Wäre meine Antwort zurück, wie hättest du es denn gerne? Wie würdest du es denn zahlen? Einige Leute machen das auf 1-2 Monate, einige auf 3. Ausnahmsweise vielleicht auch 4. Wie würde es für dich am besten passen? Ja, auf 2 bis 3 Beträge. Alles klar, Tim. Noch eine wichtige Sache für mich. Wann wäre grundsätzlich ein Zeitpunkt für dich zu starten? Also wäre es eher der 1. oder der 15. des jeweiligen Monats, weil wir immer verschiedene Onboarding-Termine haben. Wann passt es für dich grundsätzlich besser? Also meinetwegen der 15. Und dann gehe ich nochmal auf Nummer sicher und frage ihn noch eine Sache. Frag nämlich Tim, wir haben ja Bootcamps. Ich habe dir erzählt davon. Ja, und wir planen da ganz gerne im Voraus. Wann wäre es denn für dich relevant, für einen Bootcamp vorbeizukommen? Wollen wir das eher Ende April machen oder eher Anfang Mitte Mai? Wenn er jetzt sagt Anfang Mitte Mai, easy going, Jungs. Er hat ja bestätigt, dass er Anfang Mitte Mai für eine Bootcamp-Woche kommen will. Was heißt es dann, dass er meine Zusammenarbeit kaufen wird? Wenn er jetzt sagt zum Beispiel, nee, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher, muss ich mal gucken, muss ich mal nachschauen, weiß nicht, welche Mitarbeiter ich mitnehmen will, ich weiß nicht, wie ich es zahlen will, ich weiß nicht, wann ich starten will, dann Vorsicht, dann dürft ihr noch nicht fragen, okay, alles klar, wollen wir es machen. Ihr fragt nur, alles klar, gibt's da noch was, Tim, oder wollen wir jetzt starten? Nur dann, wenn ihr sicher seid, dass es 2 bis 3 Mal oder 4 Mal bei euren Soft-Closes, ja, diese Fragen, wo ihr quasi indirekt herausfinden wollt, ob er mit euch arbeiten will oder nicht, indem ihr spezifische Fragen stellt bezüglich der Zusammenarbeit. Erst wenn er 3 bis 4 Mal bejaht hat, erst dann stellt ihr eine Hard-Sell-Frage. Eine Hard-Sell-Frage ist, okay, alles klar, wollen wir das machen? Die meisten Leute, das ist der größte Fehler, die meisten Leute sind gar nicht so schlecht im Sales. Die meisten Leute kriegen es hin, eine Bedarfsanalyse zu machen, zu pitchen und dass die ersten Kaufsignale kommen. Ihr sicherlich auch. Die meisten Leute sind schlecht daran abzuwickeln und der größte Problem ist, dass sie die Frage, wollen wir das machen, einfach blindlings in den Raum schmeißen nach dem Pitch. Ich pitch Tim zu Ende und sag Tim, ja Tim, wollen wir das machen? Ganz ehrlich, ist eine komplett dumme Frage, weil wenn ich das Tim jetzt frage und er sagt nein, weil irgendein Einwand noch drin ist, den ich nicht gesehen habe, dann ist es für mich super schwierig von diesem Nein, wo er mich radikal abgeblockt hat, nochmal irgendwie wieder reinzugehen und ihn wieder so argumentativ zu belabern, dass wir doch zu einem Konsens kommen oder einen Einwand zu finden. Das heißt, ich bin direkt in der Diskussion. Sobald er Nein sagt, bin ich nicht mehr mit ihm auf einer Wellenlänge und bin ich nicht mehr der Berater, sondern dann bin ich auf einmal der Vertriebler. Das heißt, ich kriege einen Frame aufgedrückt, er weiß ganz genau, es geht um Einwandbehandlung, er weiß ganz genau, es wird diskutiert. Schwierig. Das heißt, ich warte mit der Frage, ja, wollen wir das machen? Wirklich bis zum Ende, erst wenn ich 2-3 Mal gefragt habe, hey Tim, wann willst du zum Bootcamp kommen? Ja, bitte Mitte April oder Anfang Mai oder wann sollen wir mit dem Videodreh vorbeikommen? Habt ihr irgendein Team-Event, was wir vielleicht vor die Kamera bekommen sollten? Tim, haben wir einen Mitarbeiter, den wir mit einbeziehen sollen? Sollen wir den beim Onboarding einladen? Oder haben wir einen Mitarbeiter, Tim, den wir interviewen können für die Videokampagne? Wenn er daraufhin sagt, weiß ich nicht, ist alles in Ordnung, könnt ihr weiter pitchen, dann pitcht ihr weiterhin, geht weiter in das Problembewusstsein an. Also entweder baut ihr dann Problembewusstsein auf oder ihr pitcht weiterhin und stellt die Frage dann, ähnliche Variante noch einmal, um quasi dann die Leute zu closen. Ihr fragt nicht direkt, wollen wir das machen, weil wenn wir das machen, ins Blinde hinein zu fragen, ist komplett hirnrissig und dumm. Das heißt, als Beispiel, ja, ich mache meine 2, 3, 4 Soft-Close und frage Tim, alles klar Tim, wie wird es zahlen? Er sagt 3 Raten. Ich sage, alles klar Tim, 1. oder 15. was ist dir besser? Er sagt 1. Alles klar Tim, Onboarding, wann wollen wir das machen? Ja, Ende April. Alles klar Tim, gibt es einen Mitarbeiter, den wir mit einbeziehen sollen? Wer ist das? Ja, Thomas, das ist mein Vertriebsleiter, bitte, den müssen wir mit reinnehmen auf jeden Fall. Der muss es ja am Ende des Tages umsetzen. Nicht klar, alles klar, okay, wann hat denn Thomas Zeit, dass ich mich vorher mit ihm auseinandersetzen kann? Ja, ruf ihn am besten in den nächsten 2, 3 Tagen an und dann redet mit ihm, damit ihr euch vorbereiten könnt auf den Start als Beispiel. So, dann kann ich Tim fragen, ey Tim, alles klar, gut, dann lass uns das gerne machen. Hier einmal der Papierkram, einmal okay dazu geben, Start. Jetzt sagt Tim meinetwegen von 4 Fragen bei 3-mal ja und beim 4. Mal sagt er, boah, ich weiß nicht, muss mal mit Thomas reden, keine Ahnung. Okay, dann frage ich nicht Tim, okay Tim, wollen wir das machen, sondern ich weiß, alles klar, okay, ich bin kurz davor, in eine Einwandbehandlung reinzurutschen, das will ich ja nicht, das heißt, was mache ich? Ich gehe zurück und sage, alles klar Tim, aber was ich noch gar nicht erwähnt habe, Tim, mega genial, wir haben übrigens einen richtig geilen Benefit, nämlich haben wir eine richtig geile Ausbildungsstruktur für Vertriebsmitarbeiter geschaffen und kreiert, sodass wir Thomas relativ zügig in die Situation bekommen, dass er selber sogar Vertriebsleiter ist. Das heißt, Thomas sollte nicht den ganzen Tag Kaltakquise machen oder Setting Calls, sondern Thomas sollte im besten Fall entweder verkaufen oder Mitarbeiter rekrutieren und ausbilden. Wäre für euren Umsatz sowieso am besten, wenn er den ganzen Tag in Verkaufsgesprächen wäre, als wenn er den ganzen Tag Kaltakquise machen würde, oder nicht? Ja, klar, weil er hat mehr Torchancen, kann am Ende des Tages auch mehr abschließen. Richtig. Und dann gehe ich wieder weiter in den Soft Close. Das heißt, ich frage nicht in dem Moment. Versteht ihr? Das heißt, ihr tänzelt so gesehen um die Einwandbehandlung herum, habt einen richtigen Vorteil, weil ihr könnt abschätzen, das ist ja das Ding. Die wichtigste Fähigkeit im Sales ist zu verstehen, wann ein Interessent ohne ihn das direkt zu fragen, bereit wäre zu kaufen. Sowie verbal als auch nonverbal. Ich muss das spüren können. Okay? Und das könnt ihr über dieses Schema F erlernen. Das größte Problem oder Einwandbehandlungen entstehen nur dann, wenn ihr nicht mehr synchron seid mit den Leuten. Das heißt, wenn ihr etwas machen wollt und sie es nicht machen wollen. Das heißt, über diese Struktur haben wir die Struktur so aufgebaut, dass wir immer ein Schema haben, wo wir den Leuten ganz klar das Problem klar machen, über eine sehr detaillierte Bedarfsanalyse, wo wir halt A-B-Testing-Fragen stellen, wo die Leute immer wieder zugeben müssen, dass sie ein Problem haben. B, wir pitchen durchgehend, das heißt in der Bedarfsanalyse, im Pitch und auch in der Abwicklung wird dauerhaft gepitcht, warum, damit der Impuls oben bleibt. Ja, wir wollen nicht, dass der Impuls sinkt, weil wenn wir aufhören zu pitchen, was passiert mit dem Impuls? Der geht runter. Ja, ist ja logisch. Das heißt, wir bauen eine grundfundamentale Basis auf, dass wir die Pitch, also den Impuls halten können über das Gespräch hinweg. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann schätzen wir nur ab, als Verkäufer in dem Fall, okay, wann ist ein Impuls hoch genug, dass er Interesse daran hätte, mit mir zu arbeiten. Und das baue ich über diese Soft-Close-Fragen mit ein. Über dieses Schema, ich verspreche es euch, macht ihr das genauso, werdet ihr eine 90%ige Closing-Rate haben. Das ist eigentlich genial, weil die größten Probleme im Sales sind, dass die meisten Leute in Einwandbahnungen landen und den Einwand nicht finden. So könnt ihr das vermeiden. Okay, das ist ja das größte Problem. Die meisten Sales-Calls scheitern ja an der Einwandbahnung. Und wenn wir es vermeiden, dass ihr in die Einwandbahnung geht, weil ihr vorher schon herausfinden könnt, was die Einwände sind, oder dass ihr herausfinden könnt, wo hoch der Impuls ist, sodass ihr Leute nicht fragen müsst, warum sie nicht mit euch arbeiten wollen, haben wir das Schema grundsätzlich gelöst. Ist eine sehr, sehr geile Toolbox. Ich finde, damit kann man das Verkaufsgespräch auch, macht man das Verkaufsgespräch auch sehr, sehr angenehm. Und in diesem Sinne, Freunde, ihr wisst es, ihr müsst es nur noch machen. Close die Leute rein. Falls ihr Fragen dazu habt, das ist jetzt ein sehr, sehr grober Prozess. Ja, wir haben jetzt alles durchgegangen. Falls ihr Fragen dazu habt, sag mir gerne Bescheid, dass wir die Themen nach und nach runterbrechen und ganz genau darüber sprechen, okay, wie sollte ein gutes Intro aussehen, wie sollte ein guter Pitch aussehen, wie sollte eine gute Einwandbehandlung aussehen, welche Technik sollte man nutzen, wie sollte man Soft-Close-Fragen stellen. Das sind alles Dinge, die gehe ich bei uns mit den Kunden sowieso im 1:1 durch. Aber für die ganzen Podcast-Zuhörer, das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das lernt und drauf habt, dass ihr ein Schema F habt dafür. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann.